Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Agrarseins Wissen kompakt der HBL-Lieferant bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über ein Thema, das in der Milchviehhaltung eine zentrale Rolle spielt. Lahmheiten und Klauenläsionen bei Rindern. Sie zählen zu den häufigsten Gesundheitsproblemen und haben verschiedene Ursachen und auch verschiedenste Folgen. Nicht nur für das Wohl der Tiere, sondern auch für die Fruchtbarkeit, Milchleistung und die Wirtschaftlichkeit am Betrieb. Unsere Expertin in dieser Folge ist Frau Dr. Julia Scheuß-Woll. Sie hat an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien studiert und arbeitet bei uns am Bio-Institut. Liebe Julia, herzlich willkommen im Podcast.
Danke, Andreas, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
Julia, vielleicht zu Beginn, was ist überhaupt eine Lahmheit und warum sind Lahmheiten im Milchviehbereich ein Thema?
Ja, also unter Lahmheit generell versteht man im weitläufigsten Sinne mal eine Gangbildveränderung oder auch eine vermehrte Liegephase von Rindern aufgrund von Schmerzen. Diese Schmerzen können ganz multifaktoriell bedingt sein, also vom Klauengeschwür angefangen bis hin im blödesten Fall natürlich zu einer Fraktur, also einem Bruch vom Bein. Und die Folgen sind auch sehr variabel, also das kann anfangen von verminderten Brunstsymptomen, weil der Kuh eben der Fuß wehtut, bis hin zu verminderter Fressleistung.
Weil sie nicht zum Futtertisch geht.
Weil sie eben nicht zum Futtertisch kommt oder auch aufgrund von Schmerzen, kennt jeder selber, wenn ihm was wehtut, hat man nicht so den Appetit. Und das verminderte Fressen bei der Kuh kann halt dann auch weiterführen und in seinen Teufelskreis enden. Jeder von uns weiß zum Beispiel Ketose, wenn man im Milchviehbetrieb vertraut ist.
Ketose heißt, dass die Kuh deutliche energetische Unterversorgung hat und dann sozusagen durch das Mobilisieren von Körperreserven Ketonkörper entstehen, oder? Und das dann wieder den Stoffwechsel und die Tiergesundheit,
genau,
natürlich Fruchtbarkeit, alles belastet.
Belastet. Genau.
Natürlich, das bedeutet auch, Lahmheiten haben eine große wirtschaftliche Bedeutung, oder?
Ja, definitiv. Sie werden im weitläufigen Sinn nach wie vor unterschätzt, weil man eben sagt, ja, die Kuh tut heute der Fuß weh und sie geht krump, wie man halt so im landläufigen Begriff sagt. Nur es hat bei Weitem noch nicht dieses Augenmerk, wie zum Beispiel Mastitis, weil da der Bauer einfach sieht, da geht ihm die Milch verloren. Bei der Lahmheit geht ihm die Milch genauso verloren, nur er sieht es halt nicht so offensichtlich.
Und wenn sie ein energetisches Defizit hat, dann ist auch ein Fruchtbarkeitsgeschehen natürlich ein Einfluss.
Genau, Brustzeit ist verlängert, ich sehe die Brunst nicht so, ich kann die Kuh nicht zeitgerecht besamen oder halt in dem Zeitraum, wo ich sie besamen möchte, besamen. Eierstockzysten sind ein Thema, aufgrund von Energiemangel natürlich, Besamungserfolg, alles diese Dinge.
Bevor wir jetzt auf die Ursachen gehen und auch wie man es vermeiden kann, wie erkenne ich eine Lahmheit überhaupt? Am Betrieb?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Eine sehr renommierte Methode ist das Lahmheitsscoring nach Sprecher.
Lahmheitsscoring?
Genau.
Das heißt, ich bepunkte. Genau. Ich schaue mir es an und bewerte es, oder?
Genau. Da habe ich Punktesystem 1 bis 5 ganz einfach aufgestellt. 1 ist die lahmheitsfreie Kuh, 5 ist die hochgradig lahme Kuh. Und ich schaue mir meine Kühe am besten im Gehen an, also würde sich anbieten am Weg zum Melkstand, am Weg vom Melkstand, auf dem Weg zur Weide, wo auch immer hin. Soll eine halbwegs ebene Fläche sein, dass ich das befunden kann. Und dann schaue ich auf die Rückenlinie. Wenn ich sage, ich habe eine lahmheitsfreie Kuh, dann habe ich die Rückenlinie immer gerade, also im Gehen und im Stehen gerade. Wenn ich sage, ich habe geringgradig lahme Kuh mit Score 2, dann hat es die Rückenlinie im Stehen noch gerade, im Gehen bereits gekrümmt. Mhm. Bei 3 ist die Rückenlinie sowohl im Stehen als im Gehen gekrümmt. Und bei 4 und 5 habe ich zusätzlich zur gekrümmten Rückenlinie noch Entlastungsstellungen des betroffenen Beins. Also entweder sie tritt nur ganz leicht auf oder sie versucht halt das Bein zu entlasten oder sie steht im blödesten Fall gar nicht mehr auf den Fuß auf.
Wenn ich jetzt da in Richtung 3, 4, 5 gehe, was ist dann zu tun?
Also 3, 4, 5 ist schon definitiv der Zeitpunkt, wo ich zumindest einen Klauenpfleger holen sollte. Wahrscheinlich ist da sogar schon der Tierarzt indiziert.
Okay, Also bei 2 ist schon der Clownpfleger Thema?
Ja, auf alle Fälle.
Oder die Clownpflege, ich kann es ja selber auch machen, genau. Wenn ich ausgebildeter Ziel Clownpfleger bin.
Auf alle Fälle keine Tiere zu haben, die irgendwo bei 4 und 5 sind. Ein gut geführter Betrieb soll Tiere maximal mit Score 2 bis 3 haben und das maximal 5% der Tiere. Also
das heißt, 95% sind komplett gerade beim Gehen und gerade beim Stehen.
Genau.
Mhm. Gut. Clown, also es ist der erste, sobald ich was erkenne, ist einmal die Clownpflege oder dass ich mir die Clown anschaue, oder?
Genau. Kann ich auch wieder als erstes einmal im Stehen machen. Also da gibt es diesen Clown-Positionsscore, den ich mir anschauen kann. Das heißt, ich habe die Kuh von hinten, schaue mir Denkmallinie von Rückenlinie und zusätzlich eine Linie zwischen den Hinterbeinen im Zwischenclownspalt. Und habe dann einen Winkel. Dieser Winkel soll entweder, also die Clowns sollen entweder parallel zur Rückenlinie sein oder ein Winkel von maximal 18 Grad. Und sollte dieser Winkel größer sein als 18 Grad, spricht man auch schon davon, dass eine Entlastungsstellung da ist, beziehungsweise dass die Trachten unterschiedlich hoch sind. Und das ist auch ein Zeichen, dass die Kuh dringend auf den Clownpflegestand gehört.
Das ist die zweite Besichtigungsstelle sozusagen.
Ja, zweite. Okay. Es gibt viele verschiedene, aber das sind die zwei, die sehr einfach in der Durchführung sind und deswegen auch empfohlen werden.
Und dann heißt es die Klauen anschauen, oder?
Genau. Ungefähr 80-90% der Lahmheitsursachen betreffen die Klauen und dass man dann halt schon mal gut beraten, wenn man selbst das Know-how hat, dass man sich selbst anschaut oder zu einem Klauenpfleger holt.
Das mache ich jetzt da. Ich nehme die Kuh heraus, mache eine Clownpflege und danach?
Ja, im besten Fall habe ich die Ursache gefunden. Kann, wie gesagt, multifaktoriell sein, verschiedene Ursachen haben. Muss diese Ursache dann entweder, wenn ich selbst in der Lage bin, als Eigen-Clownpfleger oder halt als ausgebildeter Clownpfleger, muss ich das dann ausschneiden, die betroffene Stelle, beziehungsweise in schwereren Fällen an Stöckel kleben.
Mhm.
Und sollte ich der Sache nicht mehr gewachsen sein, muss ich einen Tierarzt holen.
Was macht der Tierarzt in dem Fall? Der wird ja jetzt dann auch nicht sozusagen weiterschneiden an der Klaue, sondern der kann dann Schmerztherapie machen, antibiotische Behandlungen, wenn notwendig, machen? Oder was macht dann der Tierarzt konkret mit der Klaue?
Der Tierarzt kann eine Lokalanästhesie setzen, sprich eine Schmerzausschaltung machen und kann dann weiter in die Tiefe gehen. Also wenn ich zum Beispiel Geschwür habe, kann das schon sehr tiefreichend sein. Okay. Da kann ich nicht einfach nur reinschneiden, weil es natürlich mit sehr viel Schmerz verbunden ist für die Kuh.
Mhm.
Und zusätzlich, wie du schon richtig gesagt hast, eben mit entzündungshemmenden Medikamenten und gegebenenfalls, wenn es sein muss, auch antibiotisch behandeln.
Okay. Schauen wir ein bisschen auf die Ursachen. Also bei den Ursachen ist sicherlich Haltung ein Thema, Fütterung ein Thema, genetisch könnte es ein Thema sein.
Ja.
Vielleicht gehen wir das ein bisschen so durch.
Mhm.
Was ist auf der Haltungsseite einmal, und da kann man dann auch schon sagen, was wäre günstig, damit man es vermeiden kann?
Also haltungsmäßig ist definitiv der Stallboden ein großes Thema. Der soll trittfest sein, rutschfest sein natürlich, aber wenn ich da gerade in den Bereich Gutsasphalt gehe, darf auch nicht zu grob gekörnt sein oder frisch abgeschliffen sein, damit eben der Klauenabrieb nicht zu groß ist und die Sohle nicht zu dünn wird.
Es kommt beides, also zu viel Abrieb ist ein Problem und
zu wenig
genauso, natürlich auch.
Genau. Mhm. Dann soll er möglichst sauber sein, weil natürlich, wenn die Kuh ständig im Nassen oder im Dreck steht, wird das Horn aufgeweicht. Ich habe da Bakterienflora, die auch nicht optimal natürlich ist für die Klauen, auch hingehend auf Ballenfäule, wenn man sieht, die stehen zum Beispiel immer im Nassen.
Mhm.
Es soll auch von der Herdenstruktur her ruhig sein, der Herde, damit halt die Liegezeiten nicht unnötig verkürzt sein.
Mhm.
Es ist auch vielleicht ein Thema, vielleicht in Zukunft mehr, aber auch jetzt schon Hitzestress. Also wenn die Kuh nicht in Ruhe liegen kann, sondern auch dadurch die Stehzeiten sich verlängern, habe ich einen unnatürlichen Druck auf der Klaue oder einen verlängerten Druck auf der Klaue. Und das sind alles Faktoren, wo ich im Stallbau bzw. im Stallmanagement schon ein bisschen drauf schauen sollte.
Auch auf der Weide ist es ein Thema, vor allem die Triebwege. Mhm. Wenn das sozusagen ein Gatschweg ist, dann passiert es ja oft, dass die Tiere dann praktisch im Zwischenklauenbereich trockenes Material dann irgendwann einmal haben und das fängt dann zum Reim an und dann habe ich leicht einmal einen Eintritt von Bakterien.
Genau.
Wie wichtig ist eigentlich Bewegung für ein Rind? Wenn eine Kuh nur steht und sich wenig bewegt, ist sicherlich auch kein Vorteil, oder?
Nein, absolut nicht. Also Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Natürlich auf einem passenden Untergrund, versteht sie von selbst.
Weich und trocken wäre halt super,
gell?
Wie eine Weide halt ist.
Wenn genau, sie Weide ist sicher ein positiver Aspekt auch für die Lahmheit. Weich, selbst wenn ich Baummängel habe, die halt nicht über die ganze Zeit habe, weil eine Wiese ist halt das Natürliche für die Kuh und auch für die Klaue. Und die Klaue ist Generationen und Jahrzehnte lang auf Weide eigentlich angepasst. Die ist ja nicht für das angepasst, dass sie die ganze Zeit am Beton steht. Und das ist sicher ein Aspekt, wo ich mir zumindest eine Bufferzeit raushole, wenn ich schon sage, mein Stall ist nicht ideal.
Du hast vorher das Liegen angesprochen. Natürlich nur liegen könnte auch ein Hinweis sein, dass ein Tier Probleme hat mit den Klauen. Also eine lange Liegezeit ist nicht automatisch super.
Nein, nicht automatisch super, weil man merkt, die geht weniger oft zum Fressen oder weniger oft zum Wasser und sie lässt sich schwer auftreiben oder folgt der Gruppe nicht, ist das natürlich auch ein Alarmsignal.
Ja, genau. Das war sozusagen Haltung und Management, oder? Eine gescheite Liegebox ist auch wichtig, oder? Weil wenn die Liegebox nicht optimal ausgeführt ist, steht die Kuh länger und wenn sie lang steht, was ist dann eigentlich so schlecht daran?
Ich habe einfach viel mehr Druck auf der Klaue. Ich habe nie die Zeit, da kann ich der Klaue geben, dass er sich ein bisschen entlastet. Weil man muss schon denken, so eine Fleckviehkuh hat schon einmal ihre 800 Kilo und dann habe ich die ganze Zeit den Druck. Dann vielleicht noch ungünstige Bodenverhältnisse, Schmutz. Und das ist halt einfach nichts Gutes für die Klaue.
Okay. Gehen wir ein bisschen zur Fütterung, großer Stellschraube auch. Du hast es vorher angesprochen, du hast die Ketose angesprochen, aber man kennt natürlich auch die Pansenübersäuerung ansprechen, das ist, oder rasche Futterwechsel, oder? Das sind so Themen, was gibt's in dem Zusammenhang zu sagen?
Du hast schon ganz richtig gesagt, sehr kraftfutterreiche Fütterung kommt eben zur leichten Pansenübersäuerung, gefolgt von dem ist dann die Klauenrehe. Also es muss nicht unbedingt die akute Klauenrehe sein, wo ich sage, die Kuh zeigt wirklich Lahmheitssymptome, sondern es kann auch die superakute Klauenrehe sein. Ich habe dann...
Was passiert da konkret? Also wenn ich jetzt eine Pansenübersäuerung habe, was ist dann die Konsequenz?
Die Konsequenz ist, dass im Endeffekt Toxine frei werden, die vasokonstruktiv wirken.
Das heißt, vasokonstruktiv heißt auf Deutsch?
Das heißt, dass die Gefäße verengt werden. Und die Klaue und die ganzen Strukturen in der Klaue nicht mehr richtig durchblutet werden. Es kommt dann dazu, dass das Klauenbein in Folge etwas abrotiert oder absinkt sogar. Und der Fettpolster, der eigentlich wie ein Stoßdämpfer fungieren sollte in der Klaue, wird zum Teil mit abgebaut. Nicht nur bei der Minderdurchblutung, sondern auch, wenn die Kuh in Form von Ketose sehr viel Körperfett verliert. Und dann habe ich diese Stoßdämpferfunktion nicht mehr und die Gefahr für Geschwüre aufgrund von Druck- oder Sohlenblutungen steigt natürlich.
Also mit dem Kraftfutter schonend umgehen, das heißt nicht zu viel pro Tag und das heißt auch kleine Mengen bei den Teilgaben.
Genau, also nicht auf eine Fütterung, beispielsweise im Melkstand, alles auf einmal geben, sondern mehrmals täglich, beispielsweise Kraftfutterautomat, dass ich das so einstellen kann. Und wenn ich die Kuh anfüttere mit Kraftfutter, eine langsame Steigerung.
Also zu Laktationsbeginn ist das ein Thema.
Geben,
0,3 Kilogramm pro Tag ist so eine Faustzahl maximal zu steigern. Und man könnte auch über die Zusammensetzung ein bisschen natürlich nachdenken. Es gibt schnell abbaubares Kraftfutter im Pansen und eher langsamere Komponenten. Weizen wäre zum Beispiel aggressives, eher aggressiv. Also die Getreideorten eigentlich schon, der Körnermais wäre wieder günstig.
Ja, von dem her schon. Dann, dass ich trotzdem genug Rohfaser habe, muss ich schauen, dass die Bufferwirkung eben gegeben ist.
Wiederkauen ist ein wichtiges Thema und da ist das Liegen wieder so wichtig.
Ja.
Genau. Rasche Futterwechsel.
Schlecht, ganz
Warum?
Schlecht. Eben, weil sich der Pansen und der Körper halt auch darauf einstellen muss und der rasche Futterwechsel ist entweder eben, dass ich sage, schnelle Kraftfuttergabe in den meisten Fällen oder abrupter Austrieb auf die Weide und da habe ich ja das
zuckerreiches, eiweißreiches Futter, genau. Pansenbakterien nicht angepasst, genau. Es kommen Nährstoffe in Bereiche, wo sie sonst nicht hin sollen. Gibt es fütterungstechnisch irgendwelche Mittel, die hilfreich sein können? Ist dir da was bekannt? Mir nicht jetzt, deswegen frage ich dich das.
Ja, es gibt so Pansenstimulantien und Puffer gibt es schon, nur in meinen Augen sollte es nicht die Routine sein, dass ich sowas einsetzen muss.
Natriumbicarbonate, genau. Und solche Dinge zum Beispiel. Du hast vorher ein paar Mal angesprochen, das Gewicht der Kuh. Gibt es eine genetische Komponente? Gibt es schon natürlich, in der Zucht wird es beachtet.
Genau. Es gibt vor allem Studien im Bereich vom Holstein-Friesen. Da gibt es sowohl verringerte Trachtenhöhen als auch Rollklauen, als auch bereits Mortellaro, dass das einfach Tiere, vor allem Stiere mit relativ Zuchtwert unter, sie beschreiben es so zwischen 90 und 88, höhere Wahrscheinlichkeiten haben und die Töchter eben Klauenfehler weiter zu vererben.
Und wir in Österreich haben ja jetzt auch das Klauenmonitoring relativ gut ausgebaut und in der Zucht wird es auch gut bearbeitet. Und es macht schon Sinn, bei der Stierauswahl und auch bei der Zucht-Kuh-Auswahl zu schauen, wie fit sind sie im Klauenbereich, weil sich das vererbt.
Und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, dass Klauenpflege dokumentiert wird. Also nicht nur Auffälligkeiten dokumentiert werden und Erkrankungen dokumentiert werden, sondern auch Kühe dokumentiert werden, die eben keine Auffälligkeiten in der Routine Klauenpflege haben.
Sicherlich auch ein Zukunftsthema und es wird ja jetzt da schon versucht, das zu fassen, damit man es in der Rinderzucht dann gut abbilden kann. Das Gewicht ist natürlich auch ein Thema. Also unsere Tiere sind in den letzten Jahrzehnten deutlich größer und auch schwerer geworden. Und da muss man schon einmal sagen, es reicht, oder?
Ja, die Klaue hat halt auch nicht die Zeit gehabt, sich an dieses steigende Gewicht anzupassen, weil es halt doch relativ schnell gegangen ist, der nennen wir es einmal Zuchtfortschritt. Mhm. Und vor allem in der Weidehaltung geht man ja eher wieder hin zu leichteren Tieren, zwar mit viel Pansenvolumen, dass sie halt die ganzen Gräser richtig verwerten können, also Wasser verwerten können, aber doch eher wieder hin zum leichteren Typ.
Das heißt, in der Zucht kann ich was tun, in der Haltung kann ich was tun, in der Fütterung kann ich etwas tun. Gibt es sonst noch Bereiche, die wichtig sind in dem Zusammenhang, wo man ansetzen kann, um vorzubeugen?
Anzusetzen kann man definitiv dabei, dass man sagt, man will generell eine gesunde, fitte Kuh, weil wenn die schon aufgrund anderer Erkrankungen oder Stressfaktoren im Immunsystem geschwächt ist, ist sie natürlich anfälliger für Klauenerkrankungen generell.
Du meinst jetzt eine Kuh, die sehr viel Körpersubstanz mobilisiert zu Laktationsbeginn, weil sie extrem hochleistend ist oder schlecht gefüttert wird, unterversorgt wird, hat jetzt per se nicht unbedingt jetzt gleich ein Klauenproblem, aber nachdem dann das Immunsystem geschwächt ist, ist sie ja viel anfälliger für Infektionserkrankungen,
genau,
zum Beispiel,
das
oder?
Genau, wieder bei dem Punkt, wo wir schon gesagt haben, die ist dann anfälliger für eine Ketose, was in weiterer Folge vom Fettabbau kommt und da eben wieder weiterführend zu Klauenerkrankungen kommen kann. Sie ist generell anfälliger für bakterielle Erkrankungen, wo wir beispielsweise beim Thema Mortellaro wären. Mhm. Ja, und das ist halt, wie gesagt, dieser berühmte Teufelskreis.
Das heißt, die richtige Kuh zum richtigen Betrieb, also das muss zusammenpassen, der Betriebsstandort, das Fütterungssystem, das Haltungssystem und die geeignete Kuh dazu. Also ein Ferrari auf der Alm funktioniert eben nicht so
meistens
gut, oder?
Nicht, ne?
Genau. Wirtschaftlicher Aspekt, gibt es da Faustzahlen auch dazu, was das in etwa kosten kann, wenn ich viele Tiere habe, die im Bereich 3, 4 sind? Fünf?
Ja, da werden die Summen schon relativ hoch, nur um das glaube ich ein bisschen zu verdeutlichen, man hat bei einer Kuh, die bei geringgradigen Lahmheiten isst, einen reinen Milchverlust von ungefähr 400 bis 500 Euro in der Laktation. Mhm. Und wenn man das dann hochrechnet, dass man sagt, noch schwerer Lahm, beziehungsweise ich habe meine verlängerte Güsszeit, ich habe meine zusätzlichen Kosten für Management, dass ich die ausschneiden muss, für Tierärzte vielleicht zusätzlich noch, die Milch, was mir verloren geht aufgrund von eingesetzten Medikamenten, ist mir da pro Kuh und Laktation ganz, ganz schnell mal bei 700-800 Euro
rum. Ach ja, dann ist sie schon fast vor, ja, ist die Kuh schon ja, kein Geschäft mehr.
Nein, wenn man es dann vergleicht, dass eine zusätzliche Gaumenpflege ungefähr 15 Euro pro Kuh kostet, weiß man, dass das oft einmal gut eingesetzt ist, 15 Euro sind.
Zur Klauenpflege vielleicht ein-, zweimal im Jahr? Oder wie oft ist sozusagen die Empfehlung? Oder ist natürlich auch haltungsabhängig. Wenn ich ein Weidebetrieb bin, wo die Tiere lange Strecken gehen, ist es vielleicht nicht immer so wichtig oder nicht so häufig?
Auch von der Leistung her ist es sehr abhängig. Bei einem Milchviehbetrieb empfiehlt man 2 bis 3 Mal im Jahr. Also man sagt ungefähr zum Trockenstillen und dann so 40 bis 60 Tage nach der Abkalbung, dass das halt die beiden Termine sind, die fix einplanen, plus zusätzlich dann natürlich, wenn Auffälligkeiten sind oder gerade wenn ich weiß, das ist eine Kuh, die immer Probleme hat. Und nicht vergessen auf die Kalbinnen, also die sagt man natürlich auch beim Belegen, dass man es zumindest einmal auf dem Klauenstand tut und dann dürfen sie in der Gruppe.
Bei Weidebetrieben wäre es vielleicht wichtig, dass man nicht direkt vor dem Weideaustrieb, sondern ein paar Wochen davor die Klauenpflege macht, damit die Klaue wieder an Festigkeit gewinnt, oder?
Und dass das nicht so dünn ist, die Sohle, eben wenn man bedenkt, dass sie über Steine gehen müssen, dass sie halt, wie gesagt, nicht ganz frisch geschnitten
auf. Du hast vorher gesagt, die Häufigkeit der Klauenpflege ist ein bisschen leistungsabhängig. Ist es fütterungsabhängig, oder? Wenn ich eine bessere Nährstoffversorgung habe, also eine höhere, dann wächst da...
Wächst die Klaue einerseits mehr und andererseits habe ich auch die Gefahr von Reheklauen, dass ich die auch in Form halte, dass die halt dann nicht zusätzlich Probleme machen.
Du arbeitest ja bei uns vorwiegend auch im Digitalisierungsbereich. Gibt es in dem Bereich Klauenerkrankungserkennung-Systeme, die da jetzt schon am Markt sind, beziehungsweise jetzt auf uns im positiven Sinn zukommen?
Geforscht wird sehr, sehr viel in diesem Bereich, eben weil es erkannt worden ist, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Die Umsetzung ist nur sehr, sehr schwierig im Moment.
Was heißt Forschung? In welche Richtung geht die Forschung?
Die Forschung geht in die Richtung eben, dass man so quasi ein Alarmsignal hat, wenn die Kuh Auffälligkeiten zeigt. Bis jetzt ist es so, dass verlängerte Liegezeiten angezeigt werden können. Die können recht sicher angezeigt werden.
Also du brauchst einen Liegesensor, oder, für
genau.
Das?
Nur eine verlängerte Liegezeit oder beim Roboter, dass ich sage, die Kuh kommt zu wenig oft in den Roboter oder für sie untypisch oft in den Roboter, ist halt noch immer kein Zeichen für Lahmheit. Das Problem ist es, dass man sagt, man muss Lahmheiten recht früh erkennen, damit man wirklich sinnvoll was machen kann und auch wirtschaftlich was machen kann. Und da gibt es momentan leider noch nichts.
Dieses Scoring, Gangbild, gibt es ja Forschungstätigkeiten in diese Richtung, dass man aus Videos oder auf Video, mit Videokameras das immer screent und dass man die Tiere dann erkennt, oder?
Man die erkennt, das ist, sage ich jetzt einmal...
Noch nicht massentauglich, noch oder? Nicht
für den 0815-Betrieb bei uns würde ich es noch nicht als massentauglich empfehlen.
Natürlich kennen uns auch Sensorenhöfen im Bereich Fütterung, Bansensensor, pH-Wertmessungen, solche Dinge sind möglicherweise hilfreich. Mhm. Gibt es sonst noch Trinkverhalten? Nein, das ist uns da
kann
hilfreich.
Natürlich alles gemessen werden, nur wie gesagt, wenn die Kuh schon mal nicht mehr trinken geht, dann ist das halt, und es lahmheitsbedingt ist, dann ist das schon so
fortgeschrittener
Fall, das fällt sonst auch auf. Also die Challenge ist es eine frühzeitige Erkennung und daran wird momentan sehr stark gearbeitet.
Eher in Richtung Bilderkennung und Videos, oder?
Videoerkennung, Bilderkennung, Gangfrequenzen, Gangrhythmen, Abfolgen und so. Das ist.
Zum Schluss, welche Tipps würdest du jetzt abschließend den Bäuerinnen und Bauern mit auf den Weg geben, um Lahmheiten bestmöglich vorzubeugen?
Also wie wir jetzt gehört haben, ist es halt einfach so multifaktoriell und ich glaube, es gibt nicht den Tipp für jeden Betrieb, der universell anwendbar ist, sondern einfach auf die Kühe schauen, wirklich sich die Zeit nehmen, dass ich mir die Kühe, weiß ich nicht, alle 14 Tage mal wirklich im Gehen anschaue, mir da Gedanken mache, ist das vielleicht eine Kuh, die auffällig ist, sollte ich da vielleicht eine zusätzliche Klauenpflege einführen oder nicht, und
Dann die ganzen Bereiche durchgehen, genau. Oder? Haltung, Fütterung,
Management, bei der Zucht auch darauf achten. Und vielleicht, wenn ich sage, ich habe schon sehr, sehr großrahmige, schwere Kühe und die machen mal Probleme, dass ich da vielleicht dann wieder ein bisschen zurückgehe, doch auf ein bisschen weniger Körperkondition.
Mhm. Gut, Julia, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in den Milchviehstall und dass wir uns mit dieser Krankheit beschäftigen haben dürfen. Ich wünsche dir in deiner Arbeit zur Digitalisierung bei uns insbesondere alles Gute. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raum mit Knopfenstein.